Mythengelaber. 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 Über Götter und die Welt. Mythengelaber.
Hallo Uwe.
Hallo Tillmann.
Wir hatten es ja schon ein paar Mal davon, dass wir sehr privilegiert sind. Also wir beide im Speziellen sind sehr privilegiert. Zum Beispiel sind wir männlich, weiß, wir leben in einem Land, in dem es hervorragendes Bier gibt. Und was haben wir noch für Vorteile so ein bisschen? Also es gibt ja diesen Begriff, ich weiß nicht, wie ist das, WASP? Sagt ihr was noch?
White Anglo-Saxon Protestant.
Ja, genau. Also wir sind jetzt ja nicht wirklich Protestanten, aber ich bin...
White sind wir halt.
Ja, genau.
Wir sind
genau, nee, aber Anglo-Saxon, das wird auch so aufgefasst, so ein bisschen schon eigentlich so nordwest-europäisch halt so. Das ist, man kann den Begriff so ein bisschen aufweichen. Wir haben auf jeden Fall viele Privilegien.
Gut ist, dass wir Deutsch sprechen als Muttersprache, weil ich glaube, das zu lernen ist ziemlich hart für Ausländer.
Ja, auch. Wir haben noch ein paar Sachen vergessen. Also okay, wir sind auch irgendwie bildungsnah aufgewachsen. Es mag vielleicht auch in der Leistungsgesellschaft ein Vorteil sein. Wir sind vielleicht
Abi,
genau. Und wie war es unser Motto nochmal? Abi, oh, looking for freedom.
Oh ja, genau. Freiheit haben wir auch.
Freiheit haben wir
im Vergleich zum Rest der Welt.
Ja, also vieles. Aber es gibt auch so ein paar Privilegien, die man manchmal vergisst. Und zwar, ich finde, dass wir beide haben auch noch das Privileg, dass wir uns zumindest teilweise aus dem Würgegriff des Patriarchats freigekämpft haben. Und wir
das klingt heroisch.
Ja, aber das ist ja vielleicht so wieder ja, ein bisschen komisch. Nee, auf jeden Fall, was ich meine, ist, dass es ja, also ich finde, wir beide haben eigentlich einen recht guten Zugang zu unseren Emotionen. Das haben ja viele Männer der älteren Generation nicht so, man musste stark sein, aber wir haben eigentlich ein ganz gutes. Und ich würde jetzt gerne mal mit dir über Gefühle reden. Ja, und zwar einfach...
Ja, mein Name ist Uwe, ich besuche diese Selbsthilfegruppe, weil...
Ja, genau, nein. Und zwar das Gefühl, das man hat, wenn man zum Beispiel in Südfrankreich auf dem Campingplatz ist und dann nachts nach oben schaut. Und es gibt keine Wolken und man sieht den Sternhimmel. Was fühlst du da?
Neben der unendlichen Weite.
Ja.
ich glaube, natürlich ist es ein schöner Anblick, der einen auch immer wieder aufs Neue überwältigt, dieses Funkeln. Also es macht einen ein Stück weit sprachlos. Aber ich fühle auch oft, wenn ich in die Sterne schaue, so eine Art Ehrfurcht und Betonung auf schon auch Furcht, wenn man sich dann klar macht, wie klein man eigentlich ist so auf dieser Erde und dass es ja da eigentlich nur so eine dünne Luftschicht gibt, die uns von diesem riesigen Weltraum trennt, in dem dann eigentlich wir nicht überleben können und solche Dimensionen herrschen, die wir als Menschen überhaupt nicht erfassen können im Kopf.
Ja, das ist ja spannend, weil ich meine, da merkt man ja schon wieder deine Vorbildung, weil das ist ja was man einfach, das sieht man ja eigentlich nicht. Man sieht ja einfach nur weiße kleine Sterne, Punkte.
Ja.
Es gibt übrigens auch, ich habe irgendwo gelesen, ich finde es völlig absurd, aber es gibt den Mythos, sag ich mal, dass es im Schwabenland scheinbar so ist, dass man gedacht hat, die Sterne sind die Köpfe von silbernen Nägeln, die in den Himmel reingeschlagen wurden.
Ja.
Hab ich noch nie gehört.
Kommt mir auch bekannt vor. Es gibt ja diese andere Theorie, die auch noch aus der Antike stammt von Aristoteles, die Sphärentheorie, dass also Sphären, dass so Kugeln um die Welt rumgebaut werden.
Ja, genau.
Und da sind dann Löcher drin und hinter den Löchern gibt es irgendwie ein Feuer, so eine Art universales Feuer, göttliches Feuer. Und durch diese Löcher kommt dann eben das Licht durch.
Ja, das ist, ich finde es trotzdem
ähnlich. Ja.
Also ich muss sagen, mir geht es auch ein bisschen so, dass ich denke so, wow, krass, ich bin so unbedeutend und klein. Ich finde es aber irgendwie manchmal auch beruhigend, weil ich denke, ja gut, ein Planet mehr oder weniger, den wir gerade kaputt machen, ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Es geht ja nicht die Welt unter, es geht nur so ein Planet in einem so Nebenspiral von so einer mittelgroßen oder eher kleinen Galaxie geht halt unter.
Die Milchstraße,
und
ja.
Jetzt vielleicht gar nicht
ich habe
so
neulich
wild
ein gutes Plakat von der Partei gesehen, die sagt, rettet unsere Wirtschaft, Planeten gibt es viele andere,
ja,
Wirtschaft
genau.
Gibt es nur eine.
Ja, genau, unser Planet ist der einzige mit einer schönen Wirtschaft. Aber ist das so, dass in Antike oder vielleicht noch davor, die Menschen, die hatten das ganze Wissen ja nicht, die haben einfach nur nach oben geschaut und fanden es vielleicht schön, haben sich vielleicht auch was dabei gedacht, aber, also genau, also sie haben es auch benutzt zur Orientierung. Das ist ja auch spannend, dass du dann einfach dir, wenn du, wir sehen den Sternhimmel ja selten, wir sind halt Großstadt.
Und wir schauen auch oft nicht hoch.
Ja, genau. Ich war eben früher in Frankreich, sitzt neben mir ein Typ am Strand und sagt, er hat noch nie eine Sternschnuppe geschaut, gesehen. Und habe ich gesagt, ja, du schaust auch die ganze Zeit ins Feuer. Und dann hat er gesagt, ach so, hat sich hingelegt und hat nach 2 Minuten gesagt, da war eine.
So, okay, das ging
wow.
Schnell.
Ja, das war in dieser Sternschnuppenzeit eben.
Ja.
Und also die Orientierung, und ich finde es dann auch interessant, man kann ja, wenn man sich genau überlegt, wenn man an dem gleichen Punkt steht und jeden Tag den beobachtet, den Sternenhimmel, dann kann man ja da schon voll viel rausziehen. Man kann voll viel sehen, okay, heute ist ein bisschen anders und auch ja. Wann geht wo die Sonne und Mond auf. Ich muss einfach immer bei Sonnenuntergang vom gleichen Felsen zur Sonne schauen und dann werde ich bemerken, da passiert was. Und ich finde ja, also wo ich früher noch öfter Sterne gesehen habe, wo ich halt in Frankreich lange im Urlaub war, da war das mir auch sehr vertraut. Ich habe auch mich quasi ausgekannt, habe gleich, okay, Nordstern checke ich immer noch. Aber auf jeden Fall war früher diese Trennung zwischen Erde und Himmel war oft gar nicht so da. Das hatten die nicht so gesehen. Und genau, jetzt frage ich mich nämlich noch, als du da neulich du warst ja in Südfrankreich, oder?
Ja, am Atlantik.
Und dann warst du noch in irgendeiner Höhle. Welche war das?
Die Höhle von Lascaux.
Ja, perfekt. Und da hast du, was hast du da gefühlt?
Das war auch Faszination. Tatsächlich auch sehr schöne, also das ist eine alte Höhle, die mit die älteste, in der man Zeichnungen von Tieren gefunden hat, von Höhlenmenschen, ungefähr 20.000 Jahre her. Und Staunen, Bewunderung für diese Maler, die es geschafft haben, mit so wenig Licht damals in dieser Höhle, so wirklich auch heute noch künstlerisch hochwertige Zeichnungen an die Wand zu kriegen.
Okay,
mit so wenigen Farben auch.
Hast du da diesen Stier gesehen? Oh.
Ja, genau. Und da gibt es die Theorie, Eben. Dass diese Höhle, weil da gibt es einen großen Raum und da quasi, wenn man sich da umschaut, laufen die Tiere wie im Kreis rum, dass die angeblich die Tierkreiszeichen darstellen würden.
Ja, und bei diesem Stier ist nämlich noch das Entscheidende, da ist noch so, sind noch so 7 kleine Punkte über seiner Schulter und das passt eben zu dem Sternbild Stier, bei dem die Plejaden in der Nähe sind.
Ja.
Und deswegen geht man zum
Die Anordnung ist, glaube ich, auch ähnlich. Ne?
Das genau.
Ist, ja.
Und also deswegen, ich finde es mit dem Stier auch und die verrückt, weil ich muss gestehen, ich habe den Stier noch nie bewusst gesehen. Also das ist echt Schande. Aber ich habe relativ viele Sternzeichen erkenne. Ich habe den Stier, der geht jetzt demnächst, sieht man den am Himmel. Den
das ist
sieht
ein Wintersternbild, ne?
Genau, also man sieht ihn im Winter, sieht man eher so abends und man sieht ihn dann irgendwie später im Jahr, sieht man dann im Frühling. Und der Stier, das ist, also es ist spannend, es gibt da verschiedene Sternzeichen, die dann halt irgendwie, und die wurden von vielen verschiedenen Völkern irgendwie schon, es entdeckt hört sich falsch an, es ist eine Erfindung nachher.
Aber, Interpretation.
Ja, und dann haben die so ein bisschen was weg. Spannend ist zum Beispiel auch wegen den Plejaden noch, dass die... Jetzt muss ich mich, was war, doch, die Maya, waren sie Maya oder waren es?
War es ein amerikanisches Volk?
Es war ein südamerikanisches Volk und, nee, ich glaube, es waren sogar die Azteken, waren das die.
Okay.
Also Mayas waren auch gute Astronomen, sehr gute Astronomen, aber die Azteken, die haben die Sternbilder alle benannt nach alltäglichen Sachen. Und das unterscheidet die ein bisschen. Zum Beispiel die Plejaden hießen bei denen Marktplatz.
Und deswegen weil da 7 Leute rumlaufen.
Ja, die wuseln da halt so ein bisschen rum.
Okay.
Genau, und auf jeden Fall gilt der Stier gilt so als eins der ältesten Sternzeichen. Das weiß man schon, dass es das wahrscheinlich schon in der Steinzeit gab.
Mhm.
Und die andere ganz große Geschichte ist eben der Gilgamesch-Epos. Da kommt der Stier nämlich schon vor. Das ist ja eines der ältesten Aufzeichnungen. Der kommt auch bei Inannas Gang in die Unterwelt, hat man auch schon. Also so beides Mesopotamien.
Mhm.
Und die Geschichte ist im Prinzip die, dass diese Göttin Inanna will diesen Menschen Gilgamesch heiraten und der gibt ihr aber einen Korb und dann ist sie wütend und dann fragt sie, glaube ich, ihren Vater, der auch ein wichtiger Gott ist, ob er doch bitte diesen Himmelsstier schicken kann. Und das ist noch ganz komisch, dieser Himmelsstier ist gleichzeitig aber noch der Mann von ihrer Schwester. Und ja, der kann sich halt mal so verwandeln, mal so. Und der geht dann halt los und greift dann die Stadt von Gilgamesch an. Und dann passiert natürlich das Unglück, dass der Gilgamesch den Stier tötet. Und dann geht es noch irgendwie weiter, wie auch immer. Aber daraufhin wird dieser Stier eben als Sternzeichen an den Himmel befördert quasi. Weil die von Inanna, die trauert dann um diesen Stier und dann kommt er hoch.
Okay.
Und im Prinzip
sagt nach seinem Tod.
Ja, genau. Und im Prinzip sagt es eigentlich auch schon viel über die ganze Astronomie aus, weil, also es hat ein bisschen da angefangen, bei den Babyloniern, und die Griechen haben viel davon übernommen. Zum Beispiel auch
den Stier.
Den Stier und den Orion, so spricht man aus, oder? Der ist ja gleich daneben Orion. Und der, man könnte sich das so ein bisschen vorstellen, der hat wie so ein Schild, so kann man es interpretieren, der in die Richtung von dem Stier zeigt. Und da gibt es verschiedene Überlieferungen über den Mythos, aber da musst jetzt du auch gleich wieder machen. Aber es gibt halt diese eine Theorie, dass diese Figur des Orion inspiriert ist auch von den Babyloniern, und zwar eben von Gilgamesch, dass der
gegen den Stier kämpft
und die sind dann beide nebeneinander am Himmel.
Genau. Also du hast jetzt schon super viel angesprochen. Die Sternzeichen sind ja erstmal nur eine Interpretation, welche Sterne gehören zusammen. Und die dienen dazu, um Orientierung am Himmel zu schaffen, weil wenn man was wiedererkennt, ein Muster, dann ist es leichter. Und gleichzeitig hat man dann eben das mit einem Mythos belegt, sage ich mal. Drüber gelegt, weil dann ist es auch einfacher, das zu verbinden. Ne? Also das hilft ja dann auch der Orientierung nochmal, wenn man das mit den Geschichten, die man auch so sich erzählt, verbinden kann. Also es dient tatsächlich so einer Art Verknüpfung von Wissen oder Einbau von Wissen in seine Umwelt. Das ist schon mal ziemlich krass, finde ich. Aber das Prinzip gibt es anscheinend sehr lange.
Ja, das ist ja das Menschliche, dass man einfach sieht, wir können uns halt Geschichten besser merken.
Ja, wir geben den Dingen Namen und Geschichten dazu und dann, genau. Und diese Stiere, das ist auch ein sehr interessantes Symbol, das auch bei den Minoern, einer frühen griechischen Kultur auf Kreta, ja eine große Rolle spielt.
Ja.
Und da merkt man eben, was du schon gesagt hast, also früher gab es ja noch keine Unterscheidung zwischen Astronomie und Astrologie. Heute ist die Nomi die wissenschaftliche Beschäftigung mit den Sternen. Und das kommt alles aus dem alten Babylon, aus dem Nahen Osten. Und dieser Stier spielt ja eine ganz große Rolle in dem Europa-Mythos, wo sich Zeus in den Stier verwandelt. Und er bringt ja die phönizische Prinzessin von der Küste der Levante, also heutiger Libanon, also aus dem Nahen Osten quasi nach Europa.
Also man könnte es so interpretieren, dass er quasi da auch diese ganze Geschichten da mit drüber...
Der Wissenstransfer, der Wissenschaftstransfer, dass der eben von dem Nahen Osten nach Griechenland und dann nach Europa rübergeschwappt ist mit dieser Stierfigur.
Ja, okay.
Und das Interessante ist eben, dass dann die Mythen, aber damit natürlich auch die Sternbilder in jeder Kultur wieder anders interpretiert werden oder auch adaptiert werden, dass man eben sagt, gut, bei euch war das der Gilgamesch, aber bei uns ist jetzt Orion zum Beispiel. Ne? Aber gewisse Grundsternbilder bleiben dann auch gleich. Also man hat da eigentlich über viele Kulturkreise hinweg eine Gemeinsamkeit auch da am Himmel.
Ja, und dann gab es ja diesen, ich kann wieder nicht aussprechen.
Orion?
Ptolemaios. Ptolemaios.
Ja.
Das hört sich für mich an wie ein Fußballspieler, aber okay. Und der hat dann ja festgelegt, dass es, bei ihm gab es 48 Sternbilder der Antike, die werden uns nicht alle aufzählen. Wir wissen die natürlich auswendig, aber wir haben nicht die Zeit dazu. Und es ist ja, wenn du schon gesagt hast, das sind so Bilder, und eigentlich könnten auch mehr dann noch, wir selber mal so erfinden noch Sachen. Und das wurde auch lang gemacht, und deswegen, ich nagel mich nicht fest, ich sage jetzt einfach, behaupte mal irgendwas, 1922 wurde dann festgelegt, dass es 88 Sternbilder gibt und fertig, nicht mehr. Ich glaube, es war irgendwie sowas um den Dreh rum, ich weiß nicht, ob du die Zahl hast, aber
das weiß ich nicht.
Hat man irgendwann mal gesagt, okay, jetzt kann jetzt nicht mehr jeden Quatsch machen, wir nehmen jetzt einfach 88, ist natürlich mehr, weil die Griechen kannten die Südhalbkugel nicht so. Und
gar nicht?
Nee, gar nicht, genau. Also die haben, wobei es gibt ja auch Sternzeichen, die man von beiden sieht. Wenn sie genau über dem Himmelsäquator sind, sieht man die beide Stier, glaube ich, und sie sogar echt auf in der Südhalbkugel.
Das weiß ich jetzt nicht, aber es gibt ja auch welche, die man von hier aus nicht sieht. Es gibt ja noch ganz verrückte Sternzeichen. Ja,
Eidechse oder sowas.
Genau, oder wie der Sextant, also so ein Messinstrument für Kapitäne in der frühen Neuzeit.
Wäre auch geil, wie die Dinger heißen würden, wenn man sie heute erfinden würde. Dann wäre hier der iPod Ja. Und, oder keine Ahnung, oder
genau.
Der Cristiano Ronaldo.
Das kleine Smartphone, das große Smartphone. Genau. Ja, es ist natürlich aus der Situation der historischen herausgewachsen und gesellschaftlich.
Genau, bedingt. Aber jetzt erzähl mal kurz was zu Orion. Kämpft er auch gegen den Stier oder was?
Orion ist per se der Jäger.
Der ja, Jäger.
Also ein riesiger Jäger, auch ein Sohn von Zeus, in manchen Überlieferungen auch von Poseidon und in anderen Überlieferungen von Sohn, ein Sohn von Zeus, Poseidon und einem dritten Gott, wahrscheinlich Hades.
Ah.
Und er ist auf jeden Fall göttlicher Abstammung und ist deswegen auch sehr stark und mächtig. Und er hat, es gibt verschiedene Mythen über ihn. Gemeinsam ist allen, dass er eben dieser Jäger ist und damit auch immer mit der Jagdgöttin Artemis in Verbindung tritt.
Ja.
Sei es, dass er eben so gut in der Jagd ist, dass selbst die Göttin ihn bewundert. Sei es, dass er quasi ein übereifriger Jäger wird, der versucht, alle wilden Tiere zu töten und so viele Jagdtrophäen wie möglich zu sammeln, womit er den Zorn der Artemis erregt.
Ja, okay. Finde ich auch geil. Da kannst du auch wieder viel reininterpretieren. Allein die Geschichte über irgendwie, wie man mit der Umwelt umgeht, Nachhaltigkeit und so weiter. Aber das machen wir ein anderes
Mal. Dann wäre die Artemis die Umweltschützerin.
Ja, genau.
Die Tierschützerin, ja. Also es gibt die beiden Varianten. Auf jeden Fall, er steht sehr eng mit Artemis in Verbindung. Und dann kommt eben irgendwann der Moment, wo die Götter ihn loswerden wollen und sie schicken ihm einen Skorpion.
Ah ja, okay.
Und dieser Skorpion, in der einen Variante sticht er Orion direkt und Orion stirbt dann an dem Gift. Asklepios, der Heilgott, versucht noch was, aber er schafft es auch nicht.
Okay.
Und dann findet wieder diese Apotheose statt, diese Vergöttlichung, dass er eben nach seinem Tod als Sternbild an den Himmel versetzt wird.
Ja, und das Interessante ist nämlich noch, dass nämlich der Skorpion ja auch an den Himmel versetzt wird.
Ja.
Und was...
Das Skorpion ist ja eines der Tierkreiszeichen.
Genau, und das Schöne ist nämlich, dass der Skorpion geht, wenn der im Osten aufgeht, ist genau dann, wenn Orion im Westen untergeht. Die sind nie gleichzeitig am Himmel. Das ist noch
weil er Schiss hat.
Ja, genau. Aber das ist so ein bisschen der Gag der Geschichte, dass die sind ja Feinde und wenn der Skorpion kommt, geht der andere.
Ja, oder Orion flieht vor dem Skorpion.
Ja, genau, stimmt. Der Skorpion kommt, Orion geht.
Ja, genau. Das er ist flüchtet auch, vor dem Skorpion, weil der ihn umgebracht hat.
Genau, und das war mir jetzt auch nicht so immer so bewusst, wie dass die viele von diesen Sternbildern, dass es auch Sinn macht, dass die in der Nähe sind. Also wir können jetzt eigentlich gleich gehen zu Perseus.
Ich würde davor noch die große Bärin, heißt ja auch großer
Bärin.
Wagen. Großen Bär.
Okay.
Bleiben wir beim großen Bär erwähnen. Also, weißt du da was dazu?
Die Bärin? Ich weiß, dass das zum Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass der...
Also zum Sternbild jetzt erstmal?
Ich wollte noch auf die Begrifflichkeit auch noch achten, weil es gibt ja Sternbild ist was anderes wie ein Sternzeichen.
Stimmt.
Ein Sternzeichen ist einfach das, was im Horoskop steht und ein Sternbild ist was auch, das ist mehr. Also aber es sind alle Sternzeichen, sind ja auch Sternbilder, aber nicht umgekehrt.
Okay.
Genau, und was da noch interessant ist, dass der große Bär ist deshalb bekannt, weil da gibt es den großen Wagen und der große Wagen ist kein Sternzeichen, das ist ein Asterismus.
Oh, krass, das musst du jetzt erklären.
Und der Asterismus ist einfach nur eine
Klingt Anordnung. Klingt wie so ein Geschwülst am Himmel.
Genau, das Geschwülst am Arsch des Bären. der Asterismus ist eine Anordnung von Sternen, eine Sternenlinie auch, die aber nicht ein eigenes Sternbild sind. Mhm. Und es gibt zum Beispiel auch Asterismen, die quasi sternbildübergreifend sind. Zum Beispiel, ich glaube, bei Pegasus gibt es so ein Quadrat.
Es ist, glaube ich, das Herbstviereck.
Ist es das?
Da und es gibt ja auch das Wintersechseck und das Sommerdreieck.
Genau, aber das Quadrat ist auf jeden Fall, das Einstand davon ist, gehört zu Andromeda, der gehört gar nicht zu Dings.
Okay.
Und das ist dann auch, das Quadrat ist quasi ein Asterismus. Und das finde ich noch ganz lustig, dass dieser große Wagen, den gibt es auch in ganz vielen Kulturen. Und die Franzosen, weißt du, wie die sagen dazu?
Ich glaube, ich habe irgendwas gelesen in der Vorbereitung. War das mit einer Pfanne?
Ja, also ich habe das tatsächlich 2003 am Strand schon gelernt, und zwar La Casserole. Ja, die Casserole ist diese Henkelpfanne, genau.
Mit dem Stiel da.
Ja, und die Engländer, und das war ich jetzt auch richtig abgefahren, die nennen das Ding unter anderem auch Big Dipper. Und Dipper ist die Schöpfkelle. Und ich finde es deshalb abgefahren, weil ich das erst vor kurzem gelesen habe. Und es gibt halt ein Big Band-Stück, das heißt Big Dipper. Ich habe nie drüber nachgedacht, was das bedeutet. Und ich freue mich schon, am Freitag habe ich die Probe und dann erzähle ich dann allen, übrigens, Big Dipper bedeutet das.
Okay.
Genau, das ist jetzt nur das, was die Sterne betrifft, aber also über von Mythos dem, weiß ich nichts.
Ich würde zum großen Wagen vielleicht noch hinzufügen, das ist auch ein sehr bekanntes Sternbild neben dem Orion.
Ich finde, das ist das Bekannteste.
Weil von dem kann man ja...
Stopp. Du hast gesagt, der große Wagen ist ein bekanntes Standbild.
Das
ist ein bekannter Asterismus.
Ein Asterismus. Gut, okay. Ich merke es mir für die Zukunft. Weil man von dem, wenn man die eine äußere Linie verlängert, kommt man ja zum Nordstern, zum Polarstern, wo man immer weiß, wo Norden ist.
Das heißt Starhopping übrigens, das gibt es auch. Da gibt es mega viele interessante Methoden, auch von verschiedenen Sternzeichen, dass du das und das dreimal verlängerst.
Ja.
Aber das...
Ja.
Da kenne ich mich dann in einem Jahr gut aus. Ich
genau, wenn man die Mythen dahinter kennt und die Anordnung und oft genug den Himmel anschaut, ich glaube, dann kann man sich irgendwann echt gut merken.
Ja.
Für uns, wie du gesagt hast, Großstädte ist das halt einfach ein Dschungel an blinkenden Lichtern. Ne?
Mich nervt es auch, dass das einfach...
Das ist schlimmer als der Feierabendverkehr.
Ja, und das Problem, das Schlimme ist ja aber auch, dass man... Ich komme ja gar nicht ohne Auto wohin, wo es wirklich dunkel ist.
Ja.
Vielleicht noch mit vielleicht U-Bahn-Endhaltestelle und dann noch das Fahrrad vielleicht.
Genau.
Aber okay, jetzt Mythos. Also,
großer Wagen oder bleiben wir mal beim großen Bär. Und eigentlich müsste man von Bärin sprechen.
Okay.
Zeus, es fängt wie immer an, verliebt sich.
Geil.
Oder zumindest findet attraktiv die schöne Callisto und kriegt mit ihr auch einen Sohn, Arkas. Auf den Namen gehe ich später noch ein. Hera ist mal wieder neidisch und verwandelt die Callisto daraufhin in eine Bärin. Die Hera,
okay.
Genau. Deswegen müsste man eigentlich von einer Bärin und nicht von einem Bär sprechen. Und der Sohn Arkas kennt seine Mutter Demiache nicht, weil sie eine Bärin ist. Und er wächst heran, auch wieder zum Jäger.
Ah ja, okay, komm.
Fange ich nachher nochmal an oder greife ich nachher nochmal auf. Als er dann irgendwann ein Jüngling ist, in den Wäldern jagen geht, steht er seiner Mutter gegenüber, ohne zu wissen, dass es seine Mutter ist.
Ja.
Und bevor er sie töten kann, erbarmt sich Zeus, dessen Sohn er ja ist, beider und versetzt beide an den Himmel, nämlich die Callisto als Bärin und den Arkas als Jäger.
Ach, als Jäger, okay.
Und das ist jetzt die Frage, weil es gibt auch die Variante, dass Arkas eigentlich nur eine andere Variante von Orion ist, der ja auch wieder ein Jäger ist.
Ja, aber
es könnte auch der kleine Bär sein, theoretisch.
Aber
von
da,
dem
aber
spricht man ja auch, vom kleinen Wagen.
Ja, aber da aber der Arkas ist, also weil der Jäger, was ist, gibt es ein Standbild Jäger? Es gibt Schütze, aber es gibt auch nicht Jäger, oder?
Nee.
Weil es gibt ja noch Bärenhüter.
Der ist es auch nicht. Anderes. Auf jeden Fall, der Name Arkas ist noch ganz interessant, weil griechisch heißt Bär Arktos.
Hm.
Und wenn wir jetzt schon gelernt haben, dass man vom großen Bären aus den Polarsternen sehen kann, wo man immer weiß, wo Norden ist, dann weiß man auch, was Arktis eigentlich heißt, nämlich einfach nur das Gebiet im Norden.
Wo der Bär ist halt.
Genau, oder um den großen Bären rum.
Und die wussten damals ja gar nicht, dass da Eisbären gibt.
Nee, das wussten die nicht, genau.
Ja, also
aber die Arktis kommt einfach nur, das ist eigentlich das Bärenland, ganz wörtlich übersetzt.
Ach ja, witzig, aber das hat mit dem Himmel zu tun.
Ja,
weil Bärenland vom Polarstern. Ist nämlich eigentlich so, es gibt so eine Insel, irgendwo zwischen Norwegen und Spitzbergen, das ist die Bäreninsel, da ist nichts drauf, nur Eisbären. Haben die Griechen wahrscheinlich nicht gewusst.
Das müsste der Ursprung der Arktis sein. Nee, bis da oben sind die ja nicht gekommen, das ist ja Eismeer.
Okay,
also da kommt der Name der Arktis her.
Ja, geil.
Und man merkt ja, wie sich das ein bisschen doppelt mit dieser Jägergeschichte und mit dem Orion. Da ist halt die Frage, was ist eigentlich welches Sternzeichen?
Okay, ja. Vielleicht würde ich doch noch aber kurz noch was zum Sommerdreieck sagen wollen.
Gerne.
Weil das Sommerdreieck ist ein Asterismus natürlich. Es sind die hellsten Sterne von Schwan, Adler und Leier. Und sie heißen irgendwie Deneb, Vega und noch was. Ich habe es vergessen, das dritte. Und ich weiß auch nicht mehr welches. Das sind die drei hellen Sterne. Die sind sehr bekannt. Und da gibt es auch.
Sirius?
Nee, ich glaube nicht.
Der ist ein Hund.
Aber kennst du die Geschichten? Es gibt da auch verschiedene Theorien. Und zwar. Also mit Adler und Schwan verbindet man halt immer gleich Zeus.
Ja.
Und bei der Leier...
Also als Adler verwandelt er sich, als er den Ganymed, den Götterschenk...
Ja, stimmt, genau.
...quasi entführt in den Himmel, den er dann da auch als Liebhaber hat. Und Schwan ist er bei Leto, mit der gebiert er dann Apoll und Artemis.
Okay, ja. Und es ist jetzt so, also erstens mal noch, der Schwan ist mit Abstand das schönste Stamm. Bild, finde ich.
Ich finde den Orion schon auch schön. Mit diesem Gürtel da in der Mitte.
Ja, finde ich auch, aber der Schwan, irgendwie, der geht, glaube ich, auch durch die Milchstraße so ein bisschen. Der fliegt und den finde ich richtig cool. Und den Adler finde ich auch gut, den findet man auch immer leicht, weil der ist in einem, es ist so bei Sternbeobachtung auch immer interessant, ob die gerade in einem Gebiet sind, wo viel los ist. Also manchmal, also ich glaube, wenn ich in der Sahara wäre, wo ich noch nie war, nachts, ich würde wahrscheinlich nicht mal den großen Wagen finden. Weil wenn alles hell ist, dann mhm. den Blickschluss mhm. nicht mehr. Das ist echt faszinierend. Und auf jeden Fall, es gibt jetzt auch noch die Theorie, dass diese Leier, das ist halt die Lyra, das ist dieses von Hermes erfundene Instrument, das dann er an Apollon abgegeben hat. Aber es gibt noch eine andere Version, die ich auch ganz cool finde. Und zwar, es gibt
von Apollon erfunden und an Hermes abgegeben.
Nein, umgekehrt. Hermes hat es erfunden. Der hat doch die Schildkröte getötet. Kurz nach der Geburt.
Entschuldigung, ja. Genau, du hast recht.
Wow, yes. Ja, ja. Ich kriege jetzt einen Stempel ins Heftle. Genial. Nee, auf jeden Fall gibt es doch die Theorie, dass früher diese Leier auch ein Vogel war. Das sind dann drei Vögel und es sollen diese Vögel, die... Dann sind wir so beim nächsten Standbild. Herkules hat diese Vögel, wie hießen die?
Die stymphalischen Vögel.
Genau, und ja. Es gibt auch die Theorie, dass dieses Sommerdreieck quasi die drei Vögel, das ist diese
okay. Stymphalisch.
Stymphalischen Vögel wären und genau, und okay. Da wären wir jetzt eigentlich so, das ist fast eine Überleitung.
Also vielleicht noch kurz zum Herkules oder Herakles.
Ja, genau.
Aus dessen Sagen kommen ja ganz viele genau. Von diesen Tierkreiszeichen. Löwe, Krebs.
Den Löwen hatte ich ja komplett vergessen, stimmt.
Ja, man und könnte sogar den Stier mit reinnehmen, weil Herakles auch einen wilden Stier einfängt.
Stimmt, das ist auch, das sagt man auch über den Stier. Und, ja. Die, du hast vergessen, noch die Hydra.
Die Hydra,
ja. Und das ist auch spannend. Das war
wobei die kein Tierkreiszeichen ist.
Nee, aber das ist, ein, nee, das ist nicht genau.
Aber sie so. Hat mit der Legende um Herakles zu tun.
Genau, ja. Und wer das jetzt nicht weiß, da gibt es eine Folge drüber, das gehen wir jetzt nicht genau drauf ein. Nee, aber was interessant ist, ist, dass die Hydra ist, direkt neben dem Krebs. Das ja. War mir auch nicht so klar. Und ich weiß auch nicht, wo Herkules ist, ehrlich gesagt. Aber die Hydra ist gleich beim
weil die kämpfen Krebs. Ja zusammen gegen ihn.
Genau, das sind ja genau. Kumpels quasi.
Genau. Übrigens, interessanter Seitenfact. Du weißt, diese Tierkreiszeichen, die wurden ja vor 2500 Jahren festgelegt. Also da hat man sie auf 12 gerechnet. Und das sind quasi die Sternzeichen, in denen wir heute geboren werden. Also zum Beispiel ich
ja, ja.
Bin Löwe, du bist Krebs. Aber da sich die Achse der Erde ja im genau. Lauf von wie vielen tausend Jahren ein bisschen dreht?
25.000.
Sowas,
genau. 613.
Über 20.000 Jahre verdrehen sich die Sternzeichen und eigentlich, glaube ich, ja, sind wir, also zum Beispiel ich bin eigentlich nicht im Löwen, sondern im Krebs geboren.
Ne, das hat sich jetzt schon richtig arg verschoben, um zwei Stück oder so. Also ja. Das ist schon, hat sich um 30 Grad schon, man kann es ja leicht ausrechnen.
Man könnte es jetzt ausrechnen, genau.
Und es ist auch interessant mit diesem, es gibt ja dann am 21. März und am 21. September gibt es, das ist also diese Tag-Nacht-Gleiche. Und es hieß auch mal Wendekreis, das ist das der Steinbock im März?
Und es Witter, glaube ich.
Witter, stimmt, Witter. Und es ist jetzt eigentlich nicht mehr. Und es ist genauso wie der Wendekreis des Krebs ist dann am 21. Juni. Und das ist auch das, wo quasi die Sonne den nördlichsten Punkt der Erde erreicht quasi. Also am 21. Juni ist er halt bei diesem Wendekreis im Zenit und danach wandert der geht es wieder nach unten, so kann man sich das vorstellen.
Auf jeden Fall verschieben sich die
ja, Tierkreiszeichen, genau,
oder sind schon verschoben.
Genau, und eigentlich
ist es nicht mehr korrekt.
Es ist eigentlich jetzt der Wendekreis des Fisches,
ja
der okay. Krebs schon. Also okay. Es verschiebt sich auf jeden Fall.
Und Fische ist Februar, glaube ich, ungefähr. Oder das Januar, weiß, Februar.
Keine Ahnung.
Doch das, Februar, glaube ich.
Das weiß ich nicht. Aber egal, lass mal noch jetzt nochmal zu, jetzt, weil wir hatten es gerade schon, bis, weil man kann so viel
also wenn man,
über
wenn
den
man
Himmel
vom,
machen.
Wenn man vom großen Bär zum Polarstern und dann über den Polarstern drüber schaut, dann kommt man zu einer anderen großen Gruppe von Sternkreis oder Sternzeichen, Sternbildern,
genau,
die mit einem Sagenkomplex zu tun haben, der wieder um Perseus herum spielt.
Genau, das finde ich jetzt nämlich mal spannend, weil ich finde ja, für mich ist das der bekannteste, der zweitbekannteste Asterismus ist nämlich das Himmelsweh. Und der hat ja auch mit dem Sagenkomplex zu tun. Ja. Und ich habe bewusst nichts dazu gelesen, dass ich jetzt ganz gespannt deinen Ausführungen. Also Cassiopeia ist das ja, genau. Genau,
Cassiopeia, das Himmelsweh.
Und es ist aber Himmelsweh plus noch mindestens ein Stern, ich bin mir gar nicht sicher, ob es...
Ich glaube, es sind mehr.
Also es ist auf jeden Fall noch... Ja. Eins sieht man immer gleich, an diesem linken Dreieck von diesem W ist drüber noch einer, das zum Viereck ergänzt.
Mhm. Wie genau egal. Das aussieht, weiß ich ja. ehrlich gesagt gar nicht.
Ja.
Cassiopeia ist eine äthiopische Königin, deren Mann, der König, ergo, der heißt Kepheus und ist direkt neben ihr, ist auch ein Sternbild.
Das heißt, es gibt ein Sternbild Kepheus.
Ja, Kepheus und Cassiopeia okay. sind das äthiopische Königspaar. Perseus hatten wir schon besprochen, nachdem er Medusa tötet
ja.
und dann ihren Kopf in seinem Sack mitnimmt, dann irrt er auf dem geflügelten Pferd Pegasus ein bisschen durch die Lande, also er ist nicht sofort wieder zu Hause.
Wir sind die coolsten, wenn wir cruisen.
Ja, aber nicht durch Antike, die City, sondern
über das Mittelmeer.
Sogar noch weiter, Äthiopien ist ja woanders.
Ach ja, stimmt.
Äthiopien wird interessanterweise ziemlich häufig erwähnt, da geht auch öfter mal Poseidon hin. Der okay. wird auch noch eine Rolle spielen, zu den Äthiopiern. Auf jeden Fall, dann kommt er eben in diese Ecke und deswegen spielt die Geschichte dann auch da. Und wie so oft hat diese Cassiopeia, die auch eine schöne Königin war, mit ihrer Schönheit so sehr geprahlt, dass sie gesagt hat, sie sei sogar schöner als die Nereiden. Die Nereiden sind aber unglücklicherweise Töchter von Poseidon, dem Meeresgott.
Ah.
Also so eine Art Meeresnymphen.
Okay.
Und es ist immer schlecht, wenn ja. Sterbliche denken, sie seien schöner oder besser als Götter.
Ein bisschen ungeschickt von ihr, sagen wir mal so.
Ja, auch wiederkehrendes Motiv.
Wahrscheinlich war sie sehr hübsch, aber vielleicht doch nicht so klug, sonst ist das vielleicht nicht so. Aber ja,
genau.
Okay.
Genau. Und naja, Poseidon ist not amused und er schickt ein Seeungeheuer.
Das Wort Ungeheuer, das finde ich so genial. Okay.
Auch ein Sternbild, was dann da eine Rolle spielt.
Das heißt,
nämlich, nee, Moment,
ah,
es,
ja.
es heißt Ketus und Ketus
ja, ja.
heißt der Walfisch,
ja, 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 genau.
aber es ist eigentlich kein Wal, sondern es ist in der Mythologie ein Seeungeheuer.
Ja.
Der steht da auch in der Gruppe noch.
Ja, der ist neben, da, ja.
Genau. Auf jeden Fall, dieses Seeungeheuer wütet da halt rum und greift die Menschen an und es gibt nur eine Möglichkeit, wie man den Zorn des Poseidon wieder besänftigen kann, nämlich die Königstochter Andromeda muss
okay, nochmal langsam.
Moment, muss dem
ja, okay.
Seeungeheuer geopfert werden.
Okay, Andromeda ist die Tochter
von Kepheus und Cassiopeia. Und
Cassiopeia. Das ist der Kern eigentlich von allem, was wir heute reden, dass ich mir das merke. Andromeda ist nicht
okay, Andromeda, ist die Prinzessin,
ja.
eine äthiopische Prinzessin.
Und Andromeda ist ja ein sehr interessantes, also der Andromeda-Nebel ist ja ein sehr ist ein Himmelsobjekt, weil man das, habe ich leider noch nie bewusst, aber man kann, das ist ja eine Galaxie auch, die Andromeda-Galaxie, das ist die nächste zu uns. Man nennt es auch übrigens, hast du mal einen Begriff, lokale Gruppe. Also wir sind in der lokalen Gruppe. Die Milchstraße ist in der lokalen Gruppe und die Andromeda-Galaxie auch. Also es gibt dann nochmal so einen Zusammenschluss von Galaxien. Und unseres heißt halt lokale Gruppe. Und die Andromeda-Galaxie ist halt die nächste zu der Milchstraße. Und die kann man mit bloßem Auge sehen. Und die ist auch in diesem Sternbild Andromeda, da ist die drin.
Ja. Genau, es gibt ja auch diesen Andromeda-Nebel.
Ja, das ist das Gleiche.
Ja, genau.
Aber das,
genau.
eigentlich ist das, man sagt nicht mehr so Nebel. Das ist einfach
da hat er, es gibt ja dieses, früher war es glaube ich das Hubble-Teleskop, das sehr gute Bilder geschickt hat.
Ja,
jetzt
ja.
ist ja dieses James Webb,
ja,
das stimmt. irgendwie Bilder mit, ich sage jetzt irgendwie 100 Mal so gute Auflösung schickt.
Ja.
Und das hat er vor ein paar Jahren ziemlich krasse Bilder aus dem Andromeda-Nebel geschickt.
Mhm.
Die sind wirklich sehr beeindruckend. Ja, also für Astronomen ein lohnendes
Ja, das müssen
Ziel.
Wir mal, eigentlich schade, dass es heute schlechtes Wetter ist, weil ich würde gerne mal das ich glaube, man könnte es tatsächlich noch sehen, weil ich würde
Also das sind übrigens Herbststernbilder, wenn, dann
ja,
haben
genau,
wir jetzt im Herbst irgendwie die
und
Möglichkeit.
Und übrigens, Andromeda ist, glaube ich, vielleicht liege ich auch falsch, aber ja, ich glaube, es ist M31.
Okay.
Das ist, gibt ja immer so Bezeichnungen für diese.
Aber daran merkst du auch, dass es einfacher ist, sich Sternbilder zu merken, indem
als
man sie mit Mythen versieht, als indem man sie astronomisch benennt.
Ja, genau.
Nee, okay.
Die haben ja,
jetzt okay. gehen wir mal zurück zum Mythos. Also,
Andromeda, die Tochter von Cassiopeia, muss geopfert werden.
Einem Seeungeheuer, das Poseidon schickt, genau.
Ja.
Und just in dem Moment, also sie wird dann an einen Felsen gekettet, der an der Küste steht und dann kommt dieses Seeungeheuer und just in dem Moment fliegt natürlich Perseus, der Held, mit seinem geflügelten Pferd Pegasus vorbei. Und er verliebt sich auch prompt in diese hübsche Andromeda.
Hey, geil. So, ich fliege mal kurz mit meinem Pferd vorbei und sei dann von Zing Schock verliebt. Direkt. Das ist schon wie auch auf der auf der Theodor-Heuss-Straße cruisen.
Dieses Speed-Dating.
Ja, yeah, das ist schon auch geil. Ich finde es auch cool, dass der auf diesem geflügelten Pferd, dass er kommt aus der Luft und das Seeungeheuer aus dem See und sie hängt am Fels.
Das ja, ist es ja ist auch wie so ein Wettrennen.
Kann
ja,
wie Papierschere Stein oder sowas. Ja. Nee, aber so diese verschiedenen Elemente. Okay.
Feuer, Wasser, Erde.
Genau. Okay, und jetzt?
Und er rettet sie. Auf jeden Fall, natürlich rettet er sie. Egal, ob er jetzt dieses Ungeheuer mit seinem Schwert, mit dem er schon die Medusa geköpft hat, köpft, oder ob er jetzt den
Kopf
der Medusa nimmt und das Seeungeheuer versteinert. Letztendlich rettet er Andromeda und als Belohnung darf er sie natürlich auch heiraten.
Oh klar. Mein Gott.
Also eigentlich ein klassisches Vorbild für die das typisierte Märchen an sich. Prinz rettet Prinzessin, kriegt danach selber den Königsthron, beziehungsweise die Hand der
Tochter. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage oder so ähnlich. Ja,
ja.
Wenn sie nicht gestorben sind, leben sie noch. Ja.
Genau, also wir haben da eben am Himmel Cepheus mit Cassiopeia, dem Himmelsweh. Ungefähr darunter ist dann die Andromeda in der Mitte. Und wenn man hochschaut, links, würde ich mal sagen, ist Perseus. Da gibt es sogar noch so eine kleine Sternenhäufchen, so eine Gruppierung, in die man den Kopf der Medusa rein interpretieren kann.
Aber
ich weiß nicht, ob das ein eigenes Sternbild ist, Medusa, aber ich glaube, es gehört zum Sternbild Perseus. Und rechts von der Andromeda gibt es dann das Sternbild Pegasus.
Ja.
Und unterhalb von den allen relativ groß ist dieser Cetus, der eben heute immer mit Walfisch benannt wird, weil tatsächlich Cetus, manche sprechen es auch Cetus aus, ist lateinisch der Walfisch, aber es ist eben in der Mythologie dieses Seeungeheuer.
Ja, verrückt. Und wo kommen jetzt noch die... Also ich erinnere mich, vor 2 Monaten habe ich mal versucht, hier aus quasi Stuttgart Sternschnuppen zu sehen. Und ich habe auch 3 oder so gesehen, aber es ist echt schwierig, weil es natürlich die Rechthelligkeit ist. Und da habe ich nur gewusst, auch so, okay, es sind die Perseiden. Das ist einfach dieses... Es gibt im Prinzip mehrmals im Jahr gibt es den Moment, wo die Erde quasi durch so eine Staubwolke durchballert, sag ich mal einfach. Und dann gibt es viele Sternschnuppen. Die Perseiden sind, glaube ich, sogar bloß die zweitintensivste, aber ist das bekannteste, weil es halt irgendwie um den 12. August rum ist.
Ja.
Und da ist man halt auch eher draußen und im Dezember gibt es noch was, ich weiß nicht, was das ist, aber so am 17. Dezember, da sieht man sogar eigentlich theoretisch noch mehr Sternstunden, was auch genial ist, ja viel länger Nacht, aber da liegt man halt nicht am Strand am 17. Dezember. Und dann habe ich nämlich gesehen, dass diese Sternstunden, die kommen einfach so ungefähr aus diesem Sternbild Perseus und ich wusste einfach nur noch, okay, ich muss ungefähr zu Cassiopeia schauen. Und dann so ein bisschen noch daneben, da kommt die so ungefähr ein bisschen
nach links dann her. Sozusagen,
wenn man so. Genau, und das sind die. Und diese,
also, wenn das W richtig rumsteht, sagen wir so, dann nach links gucken.
Und diese Perseiden? Genau, das ist eigentlich ein offener Sternhaufen. Das sind einfach wahrscheinlich Milliarden von Sternen, aber man sieht einfach meistens 7. Das sind auch die eben in dieser Höhle neben dem Stier. Da dargestellt.
Aber sind das die Plejaden?
Die Plejaden, sorry, genau.
Genau, die Perseiden.
Ah, nee, das ist keine Gruppe.
Das sind die Sternschnuppen.
Genau, nee, die Plejaden ist das, was ich gerade erzählt. Ja. Diese 7, diese Sternhaufen sind die Plejaden. Sorry, okay. Plejaden, 7 Sterne. Und das ist auch, da gibt es auch irgendwas Mythologisches.
Genau, die Plejaden sind auch Töchter von, jetzt muss ich kurz überlegen, auf jeden Fall sind göttliche Abstammung.
Vielleicht von Poseidon sogar?
Ja, ich meine, könnte sein.
Ich glaube von Poseidon.
Kurz, wir finden es. Und das Interessante an den Plejaden ist, die hatten wir neulich in der Folge über Sisyphos, weil das sind 7 Schwestern, deswegen auch die 7 Sterne. Und in dem Sternbild 6 sieht man sehr gut und den 7. sieht man mit bloßem Auge nur sehr schwach.
Okay.
Und diese 7. Schwester, das ist die einzige, die quasi nicht standesgemäß geheiratet hat, die also nicht irgendein Gott oder Halbgott oder sowas geheiratet hat, sondern die hat den Sisyphos geheiratet und deswegen, war diese Merope, seine Frau, und deswegen ist es, weil sie sich darüber so schämt, ist sie eben der schwächste Stern in dieser Sterngruppe und ist nicht so gut zu sehen.
Ah ja, cool. Warum sagt man eigentlich, wenn man oben macht, weil das sieht Sterne? Wie das Licht ausgeht. Ich habe irgendwie vorhin auch noch gedacht, aber ich denke irgendwie...
Das ist doch eher so ein Comic-Ding, oder? Wenn ich stelle mir gerade so einen Tom und Jerry vor, der mit dem Hammer auf den Kopf haut und dann fliegen dem so Sterne im Kopf rum.
Ja, stimmt.
Ich weiß es nicht, wieso. Weil einem so schwarz vor Augen wird und man irgendwie Pünktchen sieht.
Genau, übrigens, wir hatten neulich mal davon geredet, dass man eigentlich, mal abgesehen von Adorno und Daoismus, noch viel öfter per Anhalter durch die Galaxis zitieren sollte. Und ich habe gerade tatsächlich in der U-Bahn, deswegen denke ich dran,
ich musste heute auch schon
das saß denken. Einer dran, der hat es gelesen, Hitchhiker's Nein. Guide to the Galaxy, das heißt auf Englisch. Oh, jetzt, genial. Und zwar, es gibt nämlich noch die, weißt du, wie das Buch entstanden ist? Der Legende nach zumindest. Nee. Nee. Der Legende nach war Douglas Adams irgendwo in der Nähe von, ich glaube, es war in der Nähe von Linz oder so, irgendwo in Österreich, Sternhagel voll. Aha. Und es war Sommer und es war nachts und dann lag er in einem Feld, Sternhagel voll, und hat die Sterne gesehen und dann hat er irgendwie sich vorgestellt, dass er jetzt gern irgendwie per Anhalter irgendwo hinfahren würde, noch nach Hause Daumen rausstrecken, und so ist er auf die Geschichte gekommen.
Okay.
Das wäre auch ein gutes Sternzeichen der Neuzeit, aber...
Ja, cool. Ich habe auch schon an Per Anhalter durch die Galaxis gedacht heute, weil, wenn wir schon über Sternbilder reden und auch Sternhaufen oder Anhäufungen, dann ist ja der größte eigentlich unsere Milchstraße. Sieht man ja auch bei guten Bedingungen als so ein helles
Band. Ja, super gut, ja.
Aus unzähligen von Sternen bestehend.
Ja, und die 300 Milliarden sind es ungefähr.
Es sind auf jeden Fall zu viel, um sie zu zählen.
Ja.
Und du weißt noch, wie die mythologisch entstanden ist?
Ja, mit Herkules. Der Hera war es, oder?
Ja.
Der Hera, er war an Heras Brust, hat reingebissen, sie
reißt. Also war als Säugling, als kleines Kind,
genau,
hat sie ihn gesäugt.
Sie hat nicht gewusst, dass es er ist, und dann reißt er, beißt rein, sie reißt ihn weg, das Milch spritzt über den Himmel und es gibt die Milchstraße.
Genau, und Gala ist einfach auf Griechisch die Milch,
ja.
Und Galaxis ist dann eben die Milchstraße.
Ja, ich finde es auf jeden Fall noch, was ich auch noch interessant finde, ist so dieses, dass es schon eben die Menschen schon immer sehr beschäftigt hat. Also die Pyramiden sind unfassbar exakt ausgerichtet nach Norden und Osten, Westen, Süden. Die Mayas waren auch sehr gut. Die Mayas waren übrigens...
Gab es doch diesen Kalender, da kommt doch dieser
2012.
Film, wo die Welt untergeht.
Genau, die Mayas waren die einzigen, die gecheckt haben, dass die Venus sowohl der Abendstern ist auch als auch der Morgenstern. Die haben das gecheckt. Alle anderen Planeten sind zwei.
Ja. Wobei also Venus ist ja ein Planeten, das haben wir schon gesagt.
Ja, genau.
Wir reden gerade über die Fixsterne, die sind unveränderlich. Und die Planeten sind ja deswegen die wandelnden Götter, die sich eben bewegen.
Nee, genau, und dann gibt es noch, was auch noch interessant ist, da gibt es noch diese Himmelsscheibe von Nebra, die ist auch noch spannend.
Ja.
Da gibt es auch das Gerücht, dass das eigentlich gar keine Himmelskarte ist, sondern eine belegte Pizza. Genau, geil, dass du das auch weißt. Ein Pizzarezept und all das.
Stonehenge zum Beispiel.
Ja, genau, Stonehenge.
Ja auch,
und da ist immer nicht beim Norden, also es gibt auch, oft wird bei den Nordmenschen Orion als Tor gesehen tatsächlich.
Ah, interessant.
Und auch interessant noch, der große Wagen passt ja auch wieder. Das wird gesehen auch als dieser Wagen, in dem Tor fährt. Der hat ja so diesen Wagen, wo sie diese zwei Ziegenböcke ziehen. Und das wird bei denen da.
Okay, das würde gut passen. Ich habe gerade tatsächlich noch einen Gedanken, weil du vorher mit dem Sternhagel voll und Sterne sehen. Und zwar, das kommt jetzt ganz spontan, man spricht ja auch nicht nur von Sternen, sondern auch das Gestirn.
Ja, okay.
Und was hat denn die Stirn mit den Sternen zu tun, dachte ich mir gerade kurz.
Ja, wenn man da draufhaut, ist man, nee.
Entweder das, sieht man Sterne. Oder weil die Stirn natürlich quasi dem Himmel entgegengerichtet ist und man und die Menschen dann eben zum Himmel hochgucken und dann da auf einmal die Sterne sehen.
Könnte es sein.
War nur so eine Überlegung.
Okay, jetzt ist noch die Frage, weil ich finde es spannend, wie die alle so zusammenhängen. Ich weiß es nicht, ob sowas gibt. Also ich fände es, müssen wir dann rausfinden. Ich fände es mega cool, wenn es sowas gäbe, dass man jetzt über die Südhalbkugel sagen würde, die haben das so und so gesehen und das ist ähnliche, müssen wir mal abwarten in unserer zukünftigen Recherche, weil wir haben jetzt ja ungefähr wie viel Prozent des Himmels besprochen? Vielleicht 10%?
Wenn überhaupt, ich glaube, wir haben 10, vielleicht ein paar mehr Sternbilder von 88. Wir haben,
ja, und ich finde vor allem das spannend, dass die so
nebeneinander
sind.
Und wir haben tatsächlich nur, genau, das ist so ein in sich geschlossener Komplex, und wir haben eigentlich nur die Winter- und Herbststernbilder jetzt besprochen.
Genau.
Und über die Tierkreiszeichen haben wir auch nicht so viel geredet.
Ja. Das machen wir dann aber mal in einem halben Jahr oder so. Und jetzt kochen wir.
Jetzt machen wir was Herbstliches und machen eine Spinat-Lasagne.